Herzlich willkommen zum Podcast von Equippers Berlin.
Einen wunderschönen guten Morgen und ein ganz frohes, gesegnetes, freudenreiches, siegreiches, wunderbares 2024 wünsche ich allen. Das wird gut. Okay. Das wird wirklich gut. Das wird großartig. Ich hoffe, ihr seid alle mit dabei. Wir wollen im Glauben gehen, wir wollen Schritte gehen. Und diese ersten drei Wochen unseres Jahres 2024, oder eigentlich starten wir immer so in ein neues Jahr, sind ein bisschen anders. Unsere Gottesdienste sind vielleicht ein bisschen anders. Unser Programm ist anders. Wir fahren unser Programm runter mit ganz vielen Aktivitäten und fokussieren uns eigentlich nur auf Gebet und Gott zu suchen für das, was im neuen Jahr vor uns liegt. Und so deshalb auch nochmal von mir die herzliche Einladung beim Zoom Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag dabei zu sein um 6 Uhr und so den Tag zu starten. Das kriegen wir hin, oder? Das Jahr kommt nicht ganz so überzeugend. Aber es ist deine Chance, einfach dabei zu sein. Ich bin froh, dass es Zoom gibt, dass wir nicht erst eine Stunde hier in die Gemeinde fahren müssen oder in irgendeinen anderen Ort fahren müssen, sondern du kannst sozusagen fast im Schlafanzug im Zoom sein, mit deinem Kaffee, mit deinem Tee. Und heute Morgen möchte ich uns da hineinnehmen, warum wir eigentlich das auch so ein bisschen machen mit den 21 Tagen des Gebets. Ich möchte uns so ein bisschen in das Thema hineinnehmen, weil es uns ja auch ein Anliegen ist, so da hineinzugehen und wirklich Gott zu suchen und auch zu sehen und zu hören, was Gott für uns hat für das neue Jahr. Ich möchte mit uns in die Geschichte von Nehemia gehen. Nehemia, die Geschichte spielt ungefähr 450 vor Christus und die Israeliten waren in babylonischer Gefangenschaft und waren dort unterwegs. Und Nehemia war der Mundschenk im babylonischen Reich sozusagen und seine Aufgabe war es, eine tolle Aufgabe, oder? Den Wein zu probieren also er war der Mundschenk und wir lesen in der Geschichte, dass Nehemia die Mauern dann oder durch seine Initiative die Mauern von Jerusalem wieder aufbaut. Und Nehemia gelingt das mit dem Volk von Israel in 52 Tagen zu machen. Was vorher über Jahre lang nicht funktioniert hat, über viele, viele, viele Jahre nicht funktioniert hat, gelingt auf einmal in 52 Tagen. Das ist wirklich ein Wunder, wenn man das geschichtlich sich anschaut, dann kann man das nur anschauen und sagen, wow, was ist da auf einmal passiert in der Geschichte, dass auf einmal etwas möglich war, was jahrelang nicht möglich war und auf einmal in 52 Tagen der Durchbruch geschehen ist. Die Mauern von Jerusalem, die Tore von Jerusalem wurden wieder aufgebaut und wir wissen, dass dann etwas Wunderbares ja, in dem Volk auch geschah und das Volk Israel sich wieder sammelte. Und Nehemia das erlebt hat, aber ein bisschen später kommt Nehemia wieder zurück in diese Geschichte hinein und erfindet die Jerusalem mit den starken Mauern, aber er findet ein schwaches Volk. Und auch dort interveniert Nehemia sozusagen wieder und hilft, dass sowohl die Mauern stark werden und auch das Volk stark wird. Und ich möchte mit euch in ein paar Schriftstellen hineingehen, einfach das mal so zum Kontext der Geschichte, um euch zu helfen, um uns zu helfen, was das mit 21 Tagen des Gebets zu tun hat. In Nehemia 2,20 lesen wir, und ich liebe diesen Vers, es ist ein phänomenaler Vers, da steht, da gab ich ihnen zur Antwort, also Nehemia sagte ihnen, der Gott des Himmels, er lässt es uns gelingen, wir seine Kinder wollen uns aufmachen und bauen, ihr habt weder Anteil noch Anrecht noch Gedanken in Jerusalem. Aber Nehemia sah etwas, er sah etwas im Geist und er sprach aus, wir werden uns aufmachen, wir werden das tun, wozu Gott uns aufgefordert hat, wir machen uns auf, wir werden bauen. Und er hatte eine innere Überzeugung, er hatte ein inneres Bewusstsein, er hatte so einen inneren Glauben, der Gott des Himmels, er wird es uns gelingen lassen. Wenn ich mir irgendetwas wünsche aus den 21 Tagen des Gebets, dann, dass wir so rausgehen, für uns persönlich, für dein Leben, dass du sagen kannst, Mann, wenn ich mein Leben anschaue, wenn ich dieses anschaue oder jenes anschaue, die Herausforderung, wenn ich Familie anschaue, wenn ich Krankheiten anschaue, vielleicht meine Kinder, mein Berufsleben, Gemeindeleben oder dies oder jenes, aber dass du sagen wirst, ich sehe das alles, aber ich werde mich aufmachen und der Gott des Himmels, er wird es gelingen lassen. Komm, und das ist doch ein Statement, oder? Der Gott des Himmels, er wird es gelingen lassen. Wir gehen kurz in die Geschichte. Nehemia 1, 2 bis 4. Da kam Hanani, einer von meinen Brüdern, also Nehemia, müsst ihr euch vorstellen, ist nicht in Jerusalem, er ist als Mundschenk unterwegs und er wird jetzt besucht, er und einige Männer aus Juda. Und ich fragte sie nach den Juden, den Entkommenen, die von den Gefangenen übrig geblieben waren, und nach Jerusalem. Und sie sagten zu mir, die übrig gebliebenen, die von den Gefangenen dort in der Provinz übrig geblieben sind, leben im großen Unglück und in Schmach. Und die Mauer von Jerusalem ist niedergerissen und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Und es geschah, als ich dieses Wort hörte, setzte ich mich hin, weinte und trauerte tagelang. Und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Wir können diese Geschichte nehmen als eine Geschichte, die wir wirklich auf unser persönliches Leben transportieren können. Viele Geschichten im Alten Testament und wir nehmen das immer wieder. Wir lernen aus diesen Geschichten, wir lernen daraus und sagen, hey, was kann diese Geschichte, was kann diese Begebenheit für mich, für mein persönliches Leben bedeuten? Und ich glaube, unser Leben ist wirklich so wie die Stadt von Jerusalem irgendwie. Unser Leben ist so, wir brauchen Mauern, oder? Wir brauchen einen Schutz. Wir können das vielleicht auf unsere Familie nehmen. Wir können das für uns als Gemeinde nehmen. Wir wollen alle in Sicherheit leben. Wir wollen irgendwie Mauern um uns herum haben. Wir wollen eine Stadt haben. Wir wollen ein Leben haben, was in Ordnung ist. Seid ihr mit mir? Wir wollen, dass es uns gut geht. Wir wollen irgendwo sagen, ja, mein Leben ist stabil. Mein Leben ist irgendwie so, das funktioniert, das ist gut. Oh, ich merke schon, hier kommt Teddy. Okay, nein, ich lasse es, ich gehe da nicht hin. Okay, wir möchten gerne, dass unser Leben klar ist, stabil ist, gesund ist, dass die Mauern stehen. Die Mauern und Tore können Folgendes ausdrücken in deinem Leben. Gesundheit. Wir brauchen Gesundheit in unserem Leben. Jeder von uns weiß, was es bedeutet, wenn die Mauer in unserem Leben von Gesundheit eingebrochen wird, oder? Wir wissen das vielleicht, wenn wir nur mal kurz krank sind, eine Grippe haben, aber vielleicht hast du auch irgendwie mit anderen Dingen zu kämpfen in deinem Leben und du merkst auf einmal, und wir beten hier immer wieder für Leute, die mit Krankheit kämpfen, weil wir wissen, das bedeutet etwas, wenn die Mauer in unserem Leben eingerissen wird und wir merken auf einmal, das sind Türen, die aufgegangen sind in unserem Leben und wir nicht mehr die Gesundheit in unserem Leben haben. Eine andere Mauer in unserem Leben ist Familie. Es ist so wichtig, dass wir merken, dass wir gesund unterwegs sind. Dass wir uns freuen auf, wir haben darüber gesprochen, in der Weihnachtszeit, dass wir uns freuen, zusammen zu sein, dass wir miteinander unterwegs sind. Eine andere Mauer, ein anderes Tor unserer Stadt, unseres Lebens sind Finanzen. Uns geht es nicht gut, wenn wir vielleicht keinen Job haben oder wenn die Finanzen nicht ausreichen, wenn wir darüber nachdenken, wie 2024 werden können, wenn wir darüber nachdenken, wie die Rechnung sein können und wie dieses und in dieser Krise, in der wir im Moment sind. Und dann merken wir auf einmal, wow, da ist ein Tor, da ist eine Mauer in meinem Leben, die nicht ganz steht. Unser geistliches Leben, unser Leben mit Gott so unterwegs zu sein. Oder unser Berufsleben. Unsere Berufung, wie wir Gemeinde leben, was wir mit dem tun, was Gott uns geschenkt hat. Oder einfach Freude und Spaß und Lockerheit zu haben, einfach durchs Leben zu gehen und zu sagen, wow, Gott hat mir das Leben gegeben und Leben im Überfluss. Das alles sind Mauern in unserem Leben. Das sind Türen, Tore in unserem Leben, die wichtig sind, dass sie stehen, so dass wir sagen können, ich gehe durch dieses Leben und ich fühle mich gesund und ich fühle mich, dass Gott mich trägt. glaube, es ist so wichtig, wenn wir in die 21 Tage des Gebets gehen, dass wir anfangen, ein Bild zu bekommen, ein neues Bild zu bekommen von unserem Leben. Ein neues Bild bekommen von Gemeinde. Ein neues Bild bekommen von Familie. Und dass wir diese Proklamation, die Nehemia ausgesprochen hat, dass wir sie über unser Leben aussprechen können. Ich werde mich aufmachen. Ich werde mich aufmachen. Und der Gott des Himmels, er wird es gelingen lassen. Wow, ich stelle mir vor, eine ganze Kirche gefüllt mit Menschen. Gefüllt mit Menschen, die alle sagen, wow, ich mache mich auf, 2024, ich werde mich aufmachen, ich werde das machen, ich werde meine Stadt, dafür, wofür ich Verantwortung trage, meine Tore, meine Mauern, ich werde sie aufbauen, ich werde mich aufmachen, ich werde das tun und der Gott des Himmels, er wird es gelingen lassen. Wow, was für ein Start, oder? Was für ein Jahr liegt vor uns, oh, Gott wird es uns gelingen lassen. Wie kommen wir da rein? Und darum soll es heute gehen. Aber ich möchte dir wirklich Mut machen, diese Gedanken der Predigt zu nehmen und dass du es für dich ganz persönlich machst und sagst, ich möchte, dass 2024, wie Joachim das vorhin gesagt hat, dass es so ein Jahr des Durchbruchs wird. Dass es ein Jahr wird, wo ich proklamiere, Gott wird es uns gelingen lassen. Ich muss mir das manchmal immer wieder sagen, wenn ich merke, wenn im Gemeindeleben oder wenn in dem, wo ich Verantwortung trage, wo Mauern eingebrochen sind, wo Türen nicht mehr da sind, wo Sachen niederbrennen, wo sie nicht mehr so funktionieren, wie ich mir das vielleicht vorgestellt habe, wo ich einfach sagen muss, Gott, ich möchte dir vertrauen, ich werde mich aufmachen und du wirst Gelingen schenken. Und das hat Nehemia erlebt in einer erstaunlichen Weise und das wollen wir erleben. Warum 21 Tage des Gebets? Erstens, als Nehemia hörte, wie es um die Mauern und die Tore von Jerusalem stand, um sein Volk stand, das Erste, was er war berührt. Er war berührt. Nehemia war berührt. Er weinte. Er weinte, tagelang steht dort. Die Frage, die ich mir heute Morgen stellen möchte, wenn ich über meine Stadt, über mein Leben nachdenke, bin ich eigentlich noch berührt? Weine ich eigentlich noch über den Zustand in meinem Leben? Bin ich noch berührt über den Zustand, über das Leben in meiner Familie? Bin ich noch berührt, weine ich noch über die Menschen in meiner Familie, die Gott nicht nachfolgen? Bin ich noch berührt über die Situation unserer Stadt, unseres Landes, wo ich einfach sage, Gott, ich bin berührt, mich nimmt das mit. Nehemia weinte tagelang. Er hörte sich die Geschichten an, er wollte Berichte haben und als er das gehört hat, war er innerlich berührt und er fing an zu weinen. Weinen ist der Unterschied zu Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit ist Resignation, Gleichgültigkeit ist Aufgeben, Gleichgültigkeit ist Niederlage, Gleichgültigkeit ist oft Schutz, dass wir sagen, ich will irgendwo hier so einen Schutz aufbauen, dass das nicht so dicht an mich rankommt. Ich kann schnell mit Gleichgültigkeit reagieren, merke ich, weil das ist mein Schutz, so, ach naja, ich... Aber wie wäre es, wenn wir das erleben, was Nehemia erlebt hat? Dass wir diesen Schutz, diese Mauer, diese falsche Mauer einbrechen lassen in unserem Leben. Dass wir ganz neu Gott erleben, dass Gott uns was Neues zeigt für unser Leben, für deine Stadt, für dein Jerusalem, für das, wofür du Verantwortung hast. Und dass du als allererstes, dass das Gott, ich fange an und ich trauere, ich weine. Das ist keine gute Situation, in der ich bin. Das ist nicht so, wie du es möchtest. Das ist nicht so, wie du es möchtest in meiner Familie. Das ist nicht so, wie du es möchtest in meiner Ehe. Das ist nicht so, wie du es möchtest in meinem Berufsleben. Gott, ich fange an zu weinen und ich fange einfach an, ein Bild von dir zu bekommen, ganz neu. Wir lesen über Jesus, als er Jerusalem sah, die gleiche Stadt. Und als Jesus Jerusalem sah, sein Volk sah, da weinte Jesus. Jesus weinte. Es hat ihn berührt. Es war ihm nicht gleichgültig. Wenn ich an die 21 Tage des Gebets denke, dann wünsche ich mir so sehr, dass Gott mein Herz berührt. Ich wünsche mir so sehr, dass mir Dinge nicht mehr gleichgültig sind. Manchmal trainieren wir uns sogar Gleichgültigkeit an, weil wir sagen, ich kann gar nicht mit all dem Schmerz, mit all den Sachen, ich kann damit gar nicht umgehen und wir trainieren uns das fast an. Ich muss irgendwo meine Grenzen setzen, aber manchmal trainiert man sich das so sehr an, dass man Dinge gar nicht mehr sieht und Dinge gar nicht mehr wahrnimmt. Ich möchte den Schmerz sehen. Ich möchte das Leiden der Menschen sehen. Ich möchte die Not sehen. Ich möchte unsere Stadt sehen, unsere Stadt Berlin sehen und sagen, wow, und ich liebe unsere Stadt. Manchmal nervt sie mich. Manchmal bringt sie mich in den Wahnsinn. Und auf der anderen Seite möchte ich sagen, Jesus, ich möchte sie so sehen, wie du sie siehst. Ich möchte über meine Stadt weinen und einfach sagen, Gott, tue du ein Wunder. Aber seht ihr, das Wunder von Nehemia, das Wunder, was Gott durch Nehemia getan hat, eine Stadt oder eine Stadtmauer, die Stadt wieder aufzubauen innerhalb von 52 Tagen, was ein absolutes Wunder ist, fing damit an, dass das Herz berührt worden ist. Wenn ich mir irgendetwas wünsche in den nächsten 21 Tagen, dann ist, dass unser Herz berührt wird. Wenn ich mir etwas wünsche für mein Leben, ist, dass mein Herz wieder ganz neu berührt wird, dass 21 Tage des Gebets und des Fastens nicht nur ist, Gott, was möchtest du und dieses und jenes, sondern Gott, ich stehe vor dir. Ich möchte, dass du mein Herz berührst. Ich wünsche mir, dass wir wieder weinen können für Menschen, die noch nicht an Gott glauben. Dass wir weinen können für unsere Kinder, dass wir weinen können für unsere Eltern, dass wir weinen können für unsere Tanten und Onkel, dass wir weinen können für unsere Arbeitskollegen, dass wir weinen können und nicht mehr gleichgültig sind. Hier ist mein zweiter Gedanke. Als Nehemia hört, wie es um die Mauern und die Tore und damit um sein Volk steht, betet er und fastet er. Es war kein Aktionismus. Er fängt nicht sofort an, Schritt 1, Schritt 2 und Schritt 3, das muss ich tun und jenes muss ich tun. Das wäre ja so typisch Reaktion Jürgen Eisen. So, okay, hier machen wir einen Plan. Das ist der Plan für die nächsten 21 Tage. So machen wir es. Aber Nehemia weint, wird berührt von Gott. Und dann sagt er, jetzt fangen wir an zu beten und zu fasten. Gebet ist immer ein guter Anfang. Gebet ist nicht immer die Lösung. Das Gebet war nicht die Lösung für die Tore von Jerusalem. Durch Gebet sind die Mauern nicht wieder aufgestanden, sondern da brauchte es viel Arbeit und viel Kraft. Da braucht es einen enormen Einsatz. Wenn wir die ganze Geschichte lesen, haben wir heute nicht Zeit dafür. Das war nicht die Lösung, aber es fing mit Gebet an. Wir können nicht bei Gebet stehen bleiben, eine Kirche darf nicht bei Gebet stehen bleiben, aber sie muss bei Gebet anfangen. Wir wollen mit Gebet anfangen. Wir wollen ganz bewusst das Jahr 2024 mit Gebet anfangen und sagen, Gott, wir wollen nicht gleich wieder einen Aktionismus, wir wollen nicht gleich wieder die nächste Serie machen und dies machen und jenes machen. Wir wollen nicht nur Pläne haben, sondern Gott, wir wollen zur Ruhe kommen. Wir wollen uns berühren lassen und wir wollen mit Gebet anfangen. Gebet ist ein guter Anfang. Wir lesen in der Bibel immer wieder, dass Menschen gefastet haben. Wir lesen über das Leben von Jesus, dass Jesus gefastet hat. Über Jesus steht, dass er durch den Heiligen Geist in die Wüste geführt worden war. Und wir lesen nach den 40 Tagen des Fastens, dass er in der Kraft des Heiligen Geistes wieder aus der Wüste zurückgekehrt ist. Also geleitet durch den Heiligen Geist in die Wüste und aus der Wüste in der Kraft des Heiligen Geistes zurückgekehrt ist. Das, was wir sehen, ist, dass Fasten uns transformiert. Der Trugschluss wäre zu sagen, hey, wir fasten und wenn wir härter beten und noch doller fasten, dann sitzen wir irgendwo in unserem Kämmerlein und warten, dass die Tore von Jerusalem wieder aufgebaut werden. Das wäre schön, oder? Komm, lass uns mal alle so beten und fasten und wenn wir noch mehr beten und noch mehr fasten. Aber wir sehen das in dem Leben von Jesus. Er wird durch den Heiligen Geist in die Wüste geführt und erlebt eine Transformation seines Lebens durch diese Zeit. Durch dies Widerstehen der Versuchung. Und in der Kraft des Heiligen Geistes kehrt er zurück. Und was fängt er an? Sein Dienst. Und er fängt an, das zu tun, wozu er gesandt worden ist. Wenn wir beten und fasten, dann sagen wir nicht, oh, wir glauben, dass Gott es dann irgendwie alles automatisch tun wird, dass es irgendwie auf einmal in einem Automatismus ist und wir müssen gar nichts mehr tun und das wird schon alles so. Sondern wenn wir beten und fasten, dann sagen wir, wir machen uns auf Gott und wir sagen, dass wir berührt werden wollen und wir sagen, bitte transformier uns, schaffe eine Veränderung unseres eigenen Lebens. Fasten bedeutet, dass wir uns vorbereiten. Fasten bedeutet nicht, dass wir Gott überreden, sondern es bedeutet, dass wir sagen, dass wir mit Ernsthaftigkeit ihn suchen für unser Leben und für das, was Gott durch unser Leben bewirken möchte. Fasten bedeutet, sich leer zu machen. Fasten bedeutet, sich vor Gott zu leeren und zu sagen, hier bin ich. Und wie Jesus das gesagt hat, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sondern von seinem Wort. Einfach zu sagen, Gott, ich mache das ganz bewusst in meinem Leben. Und ich sage, ich gehe den Schritt. Wir werden heute noch mehr über Fasten hören. Wir kommen da rein. Deswegen schon mal als Vorbereitung hier 3 Stühle. Wenn wir 21 Tage des Gebets und Fastens gehen, dann wollen wir nicht in der Täuschung leben, dass wir glauben, dass durch Gebet und Fasten Dinge alleine geschehen. Das tun sie nicht. Wir können Erweckungsgeschichten uns anschauen, wir können uns immer wieder Geschichten anschauen, wie Gott Geschichte geschrieben hat. Wir können uns die Geschichte von den Helden anschauen, im Hebräerbrief, die aufgelistet sind. Wir können uns das Leben von Jesus anschauen und wir werden merken, nichts ist von alleine geschehen, sondern es waren Menschen, die sich haben von Gott gebrauchen lassen. Aber es waren Menschen, die Gott gesucht haben. Menschen, die Zeit im Gebet verbracht haben. Jesus, der immer wieder Gott gesucht, seinen Vater gesucht hat und Zeit mit ihm verbracht hat, gefastet hat, gebetet hat und einfach gesagt hat, ich mache mich auf und ich bereite mich vor zu dem, was du vorhast. Jakobus 1, 22, 25, und wir wollen das immer wieder als Grundlage unseres Lebens haben. Seid aber Täter des Wortes, nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wie jemand ein Hörer des Wortes ist, ist es nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet. Denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen und er hat sich sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Wer aber in dem vollkommenen Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Wir wollen das immer wieder tun. Wir wollen uns aufmachen, wenn wir zusammen beten, wenn wir zusammen fasten, dass wir sagen, Gott, transformiere uns, Gott, verändere uns, verändere du uns, wir machen uns auf, wir wollen in den Spiegel schauen und dann wollen wir sagen, wen Nehemia das getan hat. Gott, dein Knecht, deine Magd, dein Mann, deine Frau, wir machen uns auf. Wir werden die Stadt bauen, wir werden das tun, wozu du uns berufen hast. Und der Gott des Himmels, er wird es uns gelingen lassen. Ich muss sehen, wie viel ich hier überspringen muss heute. Drittens, wir springen. Drittens, mein letzter Gedanke für heute. Bevor wir ein bisschen in das ganz Praktische gehen wollen, was Fasten für uns bedeuten kann. Als Nehemia hört, wie es um die Mauern und die Tore und damit um sein Volk steht, fragt er, was kann ich tun? Ich habe da eben drüber gesprochen, dass wir nicht nur Hörer des Wortes sein sollen, sondern wir wollen Täter sein. Wenn wir in 21 Tage des Gebetes gehen und des Fastens gehen, dann geht es darum, dass wir sagen, Gott, berühre unser Herz. Gott, wir wollen ein weiches Herz haben. Zweitens sagen wir, Gott, wir wollen beten, wir wollen fasten, wir tun alles dafür, dass du uns transformierst, dass du uns mitnimmst auf diesem Weg. Aber das Dritte, was wir wollen am Ende der 21 Tage des Gebets ist, dass wir eine Vision bekommen, dass wir Dinge in unserem Leben gedownloadet vom Himmel bekommen, dass Gott uns Dinge zeigt, wo wir einfach sagen, 24, Gott hat mir Dinge gezeigt, das werde ich tun. Ich ich werde mich aufmachen, das ist das, was ich tun werde. Vielleicht kommst du mit einer Vision und sagst, ab jetzt werde ich jeden Tag für diese Person beten. Oder du kommst mit einer Vision, ich werde das für diese Person machen. Oder du bekommst eine neue Idee für deinen Job, du bekommst eine neue Idee für deine Familie, du bekommst eine neue Idee für deine Kinder, du bekommst eine neue Idee für deine Frau, für deinen Mann. Du bekommst du siehst einfach etwas und fängst an, eine Vision zu bekommen. Ich war im Dezember mit einigen Menschen unserer Gemeinde unterwegs, also unterwegs heißt einfach mit Gesprächen geführt und einfach mich getroffen und so aus ihrem Leben gehört und ich habe geteilt und durfte teilen, was so in meinem Leben passiert und Dinge. Und eine Sache, die mich immer wieder bewegt ist, wenn wir uns abfinden mit Dingen in unserem Leben und einfach sagen, ja, so ist das jetzt. Es ist gut, zur Ruhe zu kommen, aber es ist nicht gut, sich mit Dingen abzufinden. Die Kirche kann sich damit abfinden, die Kirche in Berlin, Equippers kann sich damit abfinden und sagen, ja, unsere geistliche Situation in Deutschland ist halt so, wie sie ist. Und damit müssen wir leben. Oder du kannst dich damit abfinden, ja, die Situation in meiner Familie, die ist halt so, wie sie ist. Oder du kannst sagen, nee, Gott, das ist so, wie es ist, natürlich, aber es wird nicht so bleiben, wie es ist. Ich mache mich auf. Ich werde anfangen zu weinen, ich werde anfangen zu beten, ich werde anfangen zu fasten, Gott, und ich werde anfangen, einen Plan von dir zu bekommen und ich werde aktiv werden und ich mache mich auf und ich frage mich, Gott, was kann ich tun? Er fragte um Gunst. Er fragte um Gunst bei seinem König und bekam Gunst. Er nahm das, was in seiner Hand ist. Wir sehen das bei Königin Esther, wir sehen das bei vielen anderen in der Bibel. Sie benutzten das, was Gott in ihre Hand gegeben hat und sie benutzten diese Gunst. Wir wollen in diese Wochen gehen, in diese 21 Tagen, in diese 3 Wochen. Und wir wollen dich herausfordern. Ich möchte dich herausfordern vom ganzen Herzen. Nicht nur zu sagen, okay, jetzt gehen wir mal 21 Tage durch und dann machen wir einen Haken hinter, sondern ich möchte dich herausfordern, dich zu positionieren. Ich möchte dich herausfordern, so wie Jesus sich führen lassen hat durch den Heiligen Geist und in die Wüste gegangen ist, möchte ich dich herausfordern, dass du mit uns, dass wir gemeinsam, dass wir uns zusammen aufmachen, geleitet durch den Heiligen Geist, in die Wüste zu gehen, in die 21 Tage des Gebets zu gehen und sagen, Gott, wir wollen uns berühren lassen. Gott, wir wollen uns aufmachen. Gott, wir haben ganz neue Glauben, wir haben ganz neue Hoffnung, dass du es gelingen lassen wirst für uns als Kirche, für uns als Familie, für mich als Mensch, für meinen Arbeitsplatz, egal wo ich bin. Gott, ich möchte das aussprechen über mein Leben. Ich möchte das aussprechen über meine Familie. Du wirst es gelingen lassen. Aber wir wollen uns aufmachen. Und ich möchte dir fast ein Versprechen geben. Ja, ich möchte dir ein Versprechen geben, weil ich bin nur der Überträger des Versprechens. Ich muss dafür auch nicht gerade stehen, weil Gott muss dafür gerade stehen. Aber Gott hat uns versprochen, dass wenn wir uns aufmachen und ihn aufrichtig suchen, dass er sich finden lässt. Gott hat uns versprochen, dass wenn wir uns aufmachen und dass wenn wir aufrichtig beten und ihn suchen, dass er sich erhören lässt. Gott hat versprochen, dass wenn wir anklopfen, dass er die Tür aufmachen wird. Gott hat versprochen, dass wenn wir uns aufmachen und ihn suchen, dass wenn wir beten und dass wenn wir fasten und dass wenn wir uns positionieren, dass Gott sich hören lässt, dass Gott es liebt, wenn wir ihn suchen, dass Gott es liebt, dass wir Ernsthaftigkeit seinen Namen suchen und er liebt es, uns zu hören, um uns Antwort zu geben. Darf ich dich ermutigen, zu sagen, 6 Uhr, das schaffe ich? Kein Problem. Das ist Ernsthaftigkeit. Natürlich gibt es so viele Gründe dafür, nicht um 6 Uhr aufzustehen. Vielleicht bist du auch schon arbeiten. Sorry, wenn du so früh arbeiten musst, dann der Herr segne dich. Aber vielleicht brauchst es einfach diesen kleinen Schubs, heute Morgen, eine Vision zu entwickeln für dein Leben, für dein Jerusalem und zu sagen, ja, ich will mich aufmachen. Ja, ich will Gott suchen. Ja, ich schaff das. Ja, ich kann das und ich will Gott ernsthaftig suchen. Wie wäre es, wenn wir am Donnerstagabend, wenn wir hier zusammenkommen zum Lobpreisabend, wir wollen einfach Gott loben. Wir wollen nicht nur, wir wollen beten. Wir wollen beten, wir wollen Gott suchen. Wir werden beten in kleinen Gruppen und dies und alles möglich. Aber wir wollen Gott loben. Weil er verdient es, dass wir einfach loben, dass wir einfach preisen, dass wir ihm einfach die Ehre geben. Wir wollen die nächsten 2 Sonntage uns auch noch mit diesem Thema beschäftigen und 3 Sonntage mit dem Thema beschäftigen und da hineingehen und wirklich Gott suchen und lernen davon, wie wir Gott finden können. Darf ich dich ermutigen zu fasten? Ermutigen, Gott zu suchen in einer Ernsthaftigkeit und einen Weg zu finden in deinem Leben, wie du fasten kannst. Ich glaube, es gibt für jeden von uns eine Möglichkeit zu beten und auch zu fasten. Und wir wollen dir heute Morgen ein paar Möglichkeiten vorstellen, wie du fasten kannst. Und dazu lade ich ein, Christian Toussaint und Julia Hein. Es gibt nichts Besseres, als die Ärzte persönlich zu befragen. Ihr habt dort ein Mikro, was ihr euch teilen dürft. Erstmal herzlichen Dank für eure Willigkeit, einfach ein paar Fragen zu beantworten, weil es uns wichtig ist, dass wir über Fasten sprechen. Manchmal gibt es so Dinge, Worte, die wir einfach so raushauen in der Kirche und wir sagen, wir reden drüber und dann sitzen Leute da, ja, was ist denn das eigentlich? Worüber reden die denn eigentlich? So, dass wir ein gutes Verständnis dafür haben. Christian, wir haben schon über Fasten gehört. Ich habe eben auch etwas gesagt, das schon mal angesprochen. Und wir wollen in dem Interview mit euch einfach Menschen helfen, wie unterschiedliche Formen des Fastens aussehen können. Aber uns ist das wichtig, immer da gesund reinzugehen. Deswegen hier, wir sind gesegnet mit Medizinern in unserer Kirche, Doktoren und Ärzte und alles Mögliche. So, wir haben hier Ärztinnen hier. Und wir wollen euch gerne fragen, einfach auch damit wir so sagen, hey, wir wollen auch nicht unklug sein, wir wollen da vernünftig reingehen. Und auf der anderen Seite wollen wir aber auch eine Aufforderung geben. So, meine erste Frage, Christian, wäre das Beispiel von Jesus. Da lesen wir 40 Tage in der Wüste und er hat nichts gegessen. 40 Tage lang, das ist schon gut. Das klassische Vollfasten, würden wir ja sagen, gar nichts zu essen. Wir wissen, dass andere Religionen ja anders fasten, da wird tagsüber nichts gegessen und abends gefüllt. Ich glaube, das nennt man Intervallfasten. Aber was ist zu beachten, wenn ich jetzt sage, hey, 21 Tage, ich könnte mir vorstellen, ich würde mir gerne mal fasten, ein Tag, 2 Tage in der Zeit oder 21 Tage oder eine Woche. Was würdest du uns mit auf den Weg geben?
Also ich glaube, das Entscheidende ist, prüfe dich, inwiefern du gesundheitlich in der Lage bist zu fasten. Wenn du irgendeine körperliche Einschränkung hast, eine chronische Erkrankung oder bist gerade in einem Infekt oder sonst wie, dann ist die Predigt immer noch toll, aber dann ist sie im Moment nicht für dich in der direkten Umsetzung, das dann auch so 1:1 zu machen, sondern dann musst du gucken, was für dich geht. Aber es geht ja nicht nur ums Essen, das wird immer ganz schnell da in diesen Zusammenhang gestellt, sondern es geht um Fokussierung. Oder wenn man es vom Fastenbegriff her aus dem Althochdeutschen nimmt, dann geht es um das Festhalten an den Geboten der Enthaltsamkeit. Das ist ja so ein Begriff, der ist uns ja heute abhandengekommen. Enthaltsam, warum denn das? Mhm. Ja. Und dieses Festsein und Beobachten, dass das praktisch wirklich etwas Gutes ist, wenn man sich so festlegt, so neu fokussiert, das ist etwas, wo der moderne Mensch zum Teil viel Geld bezahlt. Also es gibt in Süddeutschland Fastenkliniken, da zahlen die Leute 6.000 Euro für 3 Wochen, nichts zu essen kriegen oder sehr wenig zu essen kriegen. Das ist schon erstaunlich. Und insofern ganz klar, prüfe dich. Und dann muss man sagen, dass Vollfasten, wie dann immer so gesagt wird, oder wie sagen wir gerne, die Nulldiät, ist etwas, da muss man wirklich ganz klar hingucken, worum geht es dabei. Und Jesus, das wissen wir gar nicht genau, der war ja nicht in der Sahara, sondern der war in einer savannenartigen Umgebung. Dort gab es Bienen, dort gab es Heuschrecken. Und ähnlich wie sein Vorläufer Johannes werden diese 40 Tage durch gute Proteine und durch gute Begleitstoffe aus dem Honig und so weiter auch gut ergänzt worden sein. Und er wird getrunken haben. Also alles weglassen, bitte tut es nicht. Nach 3 Tagen stellt sich der Körper um auf Hungerstoffwechsel. Und was dann kommt, möchte ich jetzt nicht biochemisch hier ausbreiten, sondern das ist dann einfach nicht mehr gut für uns. Und insofern geht es darum, neu zu fokussieren, was kann ich weglassen? Und da gibt es eine ganze Menge. Angefangen vom guten Alkohol, den viele mögen, angefangen von Süßigkeiten.
Da kommen wir noch rein, bevor du da weitergehst. Nun ging es mir ganz bewusst, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte aber gerne Vollfasten, ich möchte gerne den Weg gehen, möchte einfach so, dann würdest du einfach sagen, hey, dann ist es halt Flüssigkeit, dass man...
Säfte dazu, mhm. Ja, vielleicht auch ein bisschen Honig. Also wir haben einen der großen Gebetskämpfer Afrikas mehrfach zu Gast gehabt bei uns zu Hause. Der hat tagelang nur mit Honig und Zitronen und Tee diese Zeit hervorragend überbrückt. Mhm. Also das funktioniert, ja? Aber das muss man können. Das ist nichts, was wir jetzt für 21 Tage aufs Rezept schreiben und sagen, Equipas ran an den Speck und wir kriegen die Sache hin. Vorsicht.
Also ich glaube, zum Vollfasten wäre ganz wichtig, wenn man das macht, wenn man das zum ersten Mal machen möchte, dann sind es halt meistens 5 Tage, wo man wirklich nur Wasser zu sich nimmt, ohne Kohlenhydrate und anderes, also ohne Stoffe, und dass man das in Begleitung macht von Ärzten oder von Leuten, die schon sehr oft gefastet oder Leute beim Fasten begleitet haben. Und davor würde man einen Tag machen zur Vorbereitung, wo man zum Beispiel nur Reis isst, und dann müsste man auch danach 2 Aufbautage mindestens einplanen. Und das sollte man nicht alleine machen und auch nicht neben dem normalen Alltag, sondern wirklich als Kur. Wie gesagt, das erste Mal unter Anleitung. Das wollte ich noch.
Ja, genau. Sehr cool. Du darfst gleich mal das Mikrofon behalten. Wir springen ja auch so ein bisschen hin und her. Nun gibt es ja auch das Daniel-Fasten. Mhm. Das kennen wir aus dem biblischen Begriff. Daniel hat so gefastet, was wir auch vielen Menschen so immer anbefehlen, sagen, hey, das ist eine gute Form des Fastens. Kannst du uns was darüber sagen?
Ja, also das ist ganz cool. Der Daniel hat ja 2-mal gefastet, einmal für 10 Tage und einmal für 21 Tage. Und bei den 10 Tagen steht genau, dass er nur Wasser und Gemüse gegessen hat. Und Gemüse habe ich mal nachgeguckt, das ist das hebräische Wort Seroin. Und das ist etwas, was gesät wurde. Und daraus ergibt sich auch, was der da gegessen hat oder was wir dann essen dürfen, wenn wir das machen wollen. Das ist eben alles mögliche pflanzliche Gemüse, Obst, auch Vollkorngetreide, Nüsse, Samen, pflanzliche Öle und natürlich Wasser. Und daraus ergibt sich auch, was wir weglassen. Alles tierische, also Milchprodukte, Fleisch, Eier und auch alle verarbeiteten Dinge. Und dazu gehört dann eben auch Brot und dazu gehört auch... alles, was so vorverarbeitet ist. Also Fertigessen und natürlich Süßigkeiten, Gebäck. Und ja, das Prinzip ist somit relativ einfach. Kaffee und Wein lässt man auch weg. Genau, danke.
Oh nee, das war ein ganz schlechter Kommentar da. Weiß ich gar nicht, ob wir den hören wollen.
Und über Salz streiten sich so ein bisschen die Strömungen. Ja.
Ich würde das gerne ergänzen, wenn wir den Text uns anschauen. Dann sagt ja Daniel 10, Vers 3, ich aß keine leckere Speise. Da hören die meisten Freikirchler schon auf und sagen, aha, ich lasse die Schokolade weg und dann ist Fasten perfekt. Ganz so scheint es nicht zu sein. Daniel geht dann tatsächlich weiter, Fleisch und Wein kamen nicht in meinen Mund und, jetzt haltet euch fest, und ich salbte mich auch nicht, bis die 3 Wochen um waren. Das heißt also, alle kosmetische Übertreibung, du darfst dich waschen, na selbstverständlich. Aber wenn ich mir angucke, wie viel Zeit junge Männer heute vor dem Spiegel verbringen, um ihre Gelfrisur hinzukriegen, dann sag ich mir, die Zeit habe ich nicht.
Ja, guter Punkt.
Möchtest du es ergänzen?
Nee, das wäre, wie man es durchführt.
Mhm. Genau, und nun ist es ja 21, wenn man arbeitet und wenn man so unterwegs ist, kannst du uns dann noch ein paar praktische Dinge geben? So, wie kann man denn 21 Tage lang mit Daniel Fasten unterwegs sein und überleben im Arbeiten sozusagen?
Ja, also ich denke, Daniel Fasten braucht eine ganz schön gute Vorbereitung. Das ist an sich nicht gesundheitsschädlich, aber du musst dir halt überlegen, was nehme ich mit? Und dann kannst du halt Haferschleim oder Hirsebrei oder sowas in Mengen machen und natürlich Salate, Gemüse reiben. Du kannst auch Gemüse kochen und du kannst auch Gemüse so Antipasti-mäßig im Ofen machen, auch Obstmahlzeiten und davon halt wirklich so viel, wie du brauchst, um den Hunger zu sättigen. Und das ist ein Riesenaufwand, ist aber dann auch von der Wissenschaft her sehr gesund für eine Zeit, das durchzuführen. Genau.
Ja, super. Also, was wir mitnehmen, was ich hier auch nochmal unterstreichen möchte, wir möchten dich gerne herausfordern, in verschiedenen Formen zu fasten. Wir kommen gleich noch auf andere Möglichkeiten. Aber wichtig ist, gerade wenn man Vollfasten macht, nimm dir ärztlichen Ratschlag, geh zu deinem Hausarzt, lass dich einfach checken. Vorher gibt es auch Möglichkeit der Darmentleerung und alles Mögliche, wenn man länger fastet, um einfach gesund unterwegs zu sein und da hineinzugehen. Nun leben ja viele Leute mittlerweile auch schon nicht Daniel-mäßig, aber vegan oder vegetarisch und alles Mögliche so. Ist ja schon viel, wie sagt man, normaler geworden, auch auf Fleisch und andere Dinge zu verzichten. Aber nun gibt es ja auch vielleicht für andere die Möglichkeit zu sagen, Vollfasten, das geht gar nicht, ich arbeite, ich habe so viel Stress und alles Mögliche und 21 Tage Gemüsefasten, das ist jetzt auch sehr schwierig für mich vom Aufwand her. Was wären denn andere Möglichkeiten, nochmal zu fasten? Du hast ja schon mal eins angesprochen. Wo könnte man da noch reingehen und sagen, da verzichte ich ganz bewusst?
Na, ich denke, sämtliche Genussmittel, da musst du dich prüfen, was ist da für dich sozusagen etwas, was du sehr, sehr gern zu dir nimmst. Stichwort Alkohol, Stichwort tatsächlich Süßigkeiten. Hier wird ja sehr viel auch mit kompensiert. Also das wollen wir nicht vergessen, dass der moderne Mensch eben selten oder zwar wächst die Welle dahin und die Bewegung, dass man tatsächlich nach der Arbeit, nach dem Stress sich nochmal auf den Hometrainer setzt oder schwimmen geht oder was auch immer. Das wäre der bessere Weg, aber viele schaffen es eben gerade mal so an den Kühlschrank und dann wird sozusagen essenstechnisch oder getränketechnisch kompensiert. Und das ist genau der Punkt, wo man ansetzen kann, wo du Verzicht hinbekommst, ohne gleich vom Pferd zu fallen. Und ein weiterer Bereich, den müssen wir jetzt nicht allzu sehr ausweiten, da ist jedem bewusst, wo da die Ressourcen liegen, die Chancen liegen, das ist zum Beispiel das Fasten hinsichtlich Fernsehen, hinsichtlich sozialer Medien etc., wo wir sehr, sehr viel Zeit sparen können, die wir dann fürs Gebet hätten, fürs Fokussieren hätten auf die Themen, die wirklich anstehen und so weiter.
Komme ich nochmal drauf zu sprechen dann gleich. Aber Zuckerfasten ist ja auch immer so eine Sache, so auf Zucker verzichten. Was wären noch, Julia, was wären noch so andere Dinge, wo wir einfach sagen können, okay, ich 21 Tage des Gebets, ich habe meine Begrenzung arbeitstechnisch, familiär ja auch, wenn wir mit Kindern und alles Mögliche. Aber was wären so Dinge, wo ich sagen kann, ich fokussiere, du sprichst ja auch ne, so von diesem persönlichen Vorbereiten, von diesem Verzicht. Was wären so Dinge, wo ich sagen kann, das kostet ein bisschen und ist auch noch gesund, also ist gut.
Ja. Also Süßigkeiten zu fasten ist definitiv eine gute und gesunde Idee und es gibt noch viele andere Sachen, die du machen könntest. Zum Beispiel könntest du alle zwischendurch Snacks vermeiden und könntest sagen, ich nehme zwei oder drei Mahlzeiten zu mir und dazwischen nichts. Also auch keine süßen Getränke ist dazu zu sagen. Das wäre eine Sache, die glaube ich vielen von uns schon ein Fasten wäre. Wenn ich sage zwei oder drei Mahlzeiten und dazwischen lasse ich die Snacks weg. Ein anderes, was auch wirklich einfach umzusetzen ist, ist das sogenannte Intervallfasten, das hast du schon angesprochen, dass ich nur 8 oder 10 Stunden am Tag esse und also meine natürliche Nachtfastenphase verlängere und sage, ich lasse das Frühstück oder das Abendbrot weg und ich rechne mir ein Zeitfenster aus, zum Beispiel von 9 bis 19 Uhr, in dem darf ich essen. Oder wenn ich möchte, auch von 11 bis 19 Uhr, in dem darf ich essen. Und dann, danach und davor esse ich aber gar nichts. Und das vertragen viele sehr gut. Und da diese ganzen Prozesse im Körper, die bei Hunger anfangen, da die schon nach 12 bis 14 Stunden anfangen, hat der Körper davon schon was. Und Gott hat den Körper und die Psyche wirklich richtig ausgezeichnet geschaffen. Das wissen wir aus der Bibel, aber die Wissenschaft zeigt eben, da wo Hunger anfängt, da passieren, also wird die Selbstheilung oder werden Heilungskräfte im Körper angestoßen. Das geht um Blutdruck, um Blutzucker, geht um Darm, Darmreinigung, geht um psychische, also Neurotransmitter, Botenstoffe im Gehirn, die glücklich machen. Und das alles fängt schon ab 12 bis 14 Stunden an. Das heißt, Intervallfasten wäre auch wirklich eine Möglichkeit. Und da kann man sich nach wenigen Tagen dran gewöhnen. Die allermeisten profitieren da sehr gut von.
Sehr gut, vielen Dank. Das, was du jetzt auch angesprochen hast, wo ich nochmal drauf eingehen möchte, das, was es mit unserer Psyche macht. Also, ihr habt es schon angesprochen, unser Körper reagiert, er erneuert sich nach 12 bis 14 Stunden und Zellerneuerung und all diese Dinge so. Intervallfasten ist gut, Fasten an sich ist gut. Aber was macht es mit unserer Psyche? Was macht es mit unserem Denken? Weil eigentlich, wenn ich das jetzt mal so höre, dann würde ich ja sagen, die Wissenschaft findet ja nur heraus, was die Bibel uns schon lange sagt.
Ja, es ist so.
Aber was macht es denn? Was findet denn die Wissenschaft heraus, was es wirklich auch mit unserem Denken, mit unserer Psyche macht?
Also ein wichtiger Punkt, der heute viel rausgefunden wurde, ist dieses Selbstwirksamkeit verstärken. Ich habe Dinge in der Hand. Also ich kann in einer Welt von Überfluss und Entscheidungen und ständigem Input, kann ich wieder über etwas Kontrolle erlangen. Und das hat sehr viele positive Einflüsse und kommt dann auch in die Richtung, das erlebe ich in der Fastenzeit, mit einem mir selbst gewählten Verzicht. Und dann bin ich vorbereitet, um danach eben auch Entscheidungen bewusster zu treffen.
Würdest du so sagen, es gibt für jeden eine Möglichkeit des Fastens?
Ja, auf jeden Fall. Und außerdem ist eben auch ganz gehirnphysiologisch Dankbarkeit und Freude mehr, wenn ich eine Zeit lang auf etwas verzichte und dann dieser Reiz seltener kommt, ich jetzt zum Beispiel seltener eine Serie gucke oder ich seltener etwas esse, dann werden mehr Belohnungshormone, sage ich mal, Botenstoffe im Gehirn ausgeschüttet. Das ist auch ganz, und ich werde wacher, ne? Wenn ich Hunger bekomme, werde ich wacher und dann kommt mehr Tatendrang, weil wenn der Körper Hunger hat, dann will er etwas zu essen besorgen. Und das ist auch, genau.
Christian, du hattest noch angesprochen, das Social Media, Fernsehfasten, dieses ganze, ich würde mal sagen, also die ganzen Sachen, Julia hat das ja auch eben angesprochen, die Sachen, die auf uns einwirken, die ganze Zeit davon Abstand zu nehmen. Was macht das mit unserer Psyche?
Na, du stellst fest, dass du auf einmal Zeit hast, Dinge in Ruhe mal zu bedenken. Nicht nach der zweiten Serie, die du da reingedreht hast, oh, ich wollte ja eigentlich noch darüber oder darüber oder ich wollte den noch anrufen, jetzt ist aber spät, ich schicke ihm noch schnell eine WhatsApp, das Telefonat wäre besser gewesen. Und also konkretes Beispiel, letzte Woche, wir hatten ein bisschen Trödel mit der Telekom-Technik, ich rufe da beim Service an und am Ende kommt dann eine Offerte. Die Offerte bestand daran, ich hätte nur 3 Euro mehr bezahlen müssen und hätte Netflix dazu gehabt. Ich muss gestehen, ich habe einen Moment gezögert, aber ich habe eine Frau...
Aber dann hast du zugeschlagen.
Nein, aber ich habe eine Frau, die da sehr viel mehr Weisheit hat, hat gesagt, und wir haben es gelassen, weil... Das zweite Parkinson'sche Gesetz besagt, mit der Erhöhung der Möglichkeiten steigen immer auch die Ausgaben. In diesem Falle wäre es die Ausgabe von Zeit.
Ja.
Also immer eher dagegen sein. Also sich wirklich beschränken, bringt weiter. Und deshalb meine klare Empfehlung, versucht so wenig wie möglich auch mit dem Handy rumzudaddeln, was da geht, was da möglich ist. Bei jungen Patienten erlebe ich das in der Sprechstunde, dass ich denen dann also wirklich fast das Handy wegnehme und sage, jetzt ist gut. die sitzen in der Schulung, sollen sich konzentrieren auf ihre Krankheit und gucken sich da gerade irgendwelchen Quatsch an. Das ist natürlich alles schwierig. Ne?
Und auch da kann man natürlich eine Möglichkeit des Intervallfastens oder teilweise Fastens wählen. Also ich kann ja auch sagen, ich beschränke meine Social-Media-Zeit auf 2 Stunden am Tag von 18 bis 20 Uhr als Beispiel. Und wenn ich jetzt auch das als Fasten mache, also eine Zeit, wo ich sage, kein Instagram zum Beispiel oder keine Serien, dann gibt diese Zeit, hat die ganz verschiedene Einflüsse. Zum einen bewusst, also ich habe Zeit und fange an zu reflektieren, wie möchte ich das denn in Zukunft wieder handhaben, weil Social Media sind ja ein Segen für Kommunikation, für Organisation, für Ideen und Austausch und vielleicht auch zum Entspannen. Und wenn ich davon 3 Wochen Abstand nehme, dann werde ich automatisch darüber nachdenken, weil ich ja mehr Zeit habe, wie möchte ich das wieder für mich verwenden, anstatt dass ich nur reagiere auf das, was da passiert. Das ist bewusst. Und dann ist noch das Unbewusste. Wenn wir Leerlaufphasen haben, wenn Kinder sich langweilen oder wenn wir einfach irgendwie mal rumhängen, dann passieren im Unterbewusstsein wirklich ganz viele Prozesse im Gehirn, die Dinge für uns ordnen. Und das hat Gott alles, also ich finde es einfach richtig toll, was da gezeigt wird, wie psychisch und körperlich tatsächlich der Mensch vom Fasten profitiert, weil Gott ihn so geschaffen hat. Ja, genau.
Ich habe eine Studie gelesen, dass eine halbe Stunde weglassen von Instagram oder Social Media schon so einen gesundheitlichen Effekt auf Menschen hatte, dass es spürbar, nachweislich messbar war, was es mit ihrer Psyche gemacht hat.
Ja.
Von einer Kleingruppe von uns in der Gemeinde weiß ich, dass sie sich gegenseitig eine Zeit gegeben haben für Social Media oder was YouTube oder gehört auch dazu, ne? Und sich sozusagen gegenseitig kontrollieren und checken für eine Zeit, einfach um da Schritte zu gehen, finde ich total super. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken. Vielen Dank für die Weisheit, für den Input. Ihr kriegt erstmal einen fetten Applaus. Und das Lobpreisteam darf schon gerne nach vorne kommen. Dürfen Leute auf euch zukommen und Fragen stellen? Okay, wir haben ja auch andere Ärzte, so herzlichen Dank. Warum ist uns das wichtig, das einfach so reinzubringen? Weil ich glaube, wir wollen das manchmal so von dieser Ebene da oben irgendwo so ganz praktisch runterholen. Hier ist mein Wunsch. Mein Wunsch ist, dass wir es schaffen, als ganze Kirche dabei zu sein bei diesen 21 Tagen des Gebets. Vielleicht schaffst du es nicht, jeden Morgen um 6 Uhr im Zoom zu sein. Aber vielleicht kannst du dir sagen, einmal in der Woche bin ich dabei, 6 Uhr morgens im Zoom. Vielleicht bist du nicht jeden Donnerstag hier, aber vielleicht schaffst du es, einen von den 3 Donnerstagen hier zu sein. Vielleicht kannst du nicht voll fasten, was wir gehört haben, sowieso vielleicht nicht der Weg ist. Aber vielleicht kannst du Daniel fasten machen. Vielleicht kannst du einfach sagen, ich verzichte auf gewisse Dinge. Vielleicht kannst du sagen, ich Social Media, Intervallfasten. Aber ich möchte dich einladen, dich zu positionieren für das, was kommt. Wenn wir einfach weitermachen, wird sich nichts ändern. Wie hat, war das Albert Einstein, der gesagt hat, die Definition von Wahnsinn ist, das Gleiche zu machen und unterschiedliche Resultate zu erwarten. Wir wollen uns positionieren. Und wir wollen das natürlich nicht nur so machen in unserem menschlichen Ermessen, sondern wir wollen das in einer geistlichen Ebene machen. Und sagen, Gott, wir wollen uns geistlich positionieren und wir wollen Schritte gehen. Und deswegen diese 3 Wochen ein bisschen anders, aber wir wollen dich einladen. Mach dich mit uns auf. Wir wollen das gemeinsam tun. Das ist nicht einer macht's und die anderen folgen, sondern wir machen es gemeinsam, wir beten gemeinsam, wir fasten gemeinsam, wir haben verschiedene Inputs, wir haben Lobpreis im Zoom, die Lobpreisgruppe hat das schon super vorbereitet, das sind schon Leute, die wochenlang, monatelang unterwegs sind, um einfach uns 21 Tage auch so vorbereitet präsentieren zu können. Und ich habe den Glauben, die Hoffnung, die Zuversicht, dass das, was Nehemiah gesagt hat, unser Slogan ist, wir machen uns auf und der Gott des Himmels, der wird es uns gelingen lassen. Es ist nicht, weil wir es machen, nicht, weil wir gut sind, nicht, weil wir jetzt alles Mögliche, sondern der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Das möchte ich dir zusprechen für das Jahr 2024. Der Gott des Himmels wird es dir gelingen lassen. Gott wird uns Durchbrüche schenken. im Namen Jesus. Wollen wir noch zusammen beten und dann in das letzte Lied gehen? Wie wäre es, wenn du möchtest, dass du einfach, vielleicht hast du so eine ganz bewusste Entscheidung getroffen und gesagt, ja, das kann ich auch, das will ich auch, oder so will ich auch beten, oder das will ich auch tun, das will ich mitnehmen, oder vielleicht ist das so eine Überzeugung, die entstanden ist. Wollen wir es festmachen? Wollen wir es in der Gegenwart Gottes festmachen? Einfach sagen, hier bin ich Gott, gebrauche mich. Egal was es ist, und hier geht es nicht um Kontrolle, hier geht es nicht um Vergleichen, hier geht es nicht, du machst das, ich mach das. Das ist überhaupt nicht unsere Hinsicht, sondern unsere Hinsicht ist es, Menschen hineinzuführen und sagen, ich möchte Gott suchen. Und wenn du so eine Überzeugung hast und gewonnen hast heute Morgen und sagst, das ist mein Schritt und da will ich hineingehen oder sagen willst, Gott, da will ich mich noch aufmachen, ich will noch lernen, wie wäre es, wenn du dich einfach ausstreckst und sagst, Gott, hier bin ich. Komm, wir wollen Durchbrüche sehen. Ich möchte das aussprechen, dass wir Durchbrüche in unseren Familien sehen, dass Familienmitglieder errettet werden im Jahr 2024. Ich möchte Promotion, ich möchte Beförderung aussprechen in unserem Berufsleben im 2024. Ich möchte Durchbrüche in Gesundheit aussprechen in dem Jahr 2024. Wir wollen prophetisch aussprechen, dass Menschen von Krankheiten geheilt werden, die wir nicht uns hätten vorstellen können, dass Menschen geheilt werden von. Wir möchten aussprechen, dass Menschen frei werden. Wir möchten aussprechen, dass Beziehungen geheilt werden. Wir möchten aussprechen, dass Gott unfassbare Dinge tun wird in 2024. Weil der Gott des Himmels, er wird es uns gelingen lassen. Jesus, du siehst jede Hand. Wir sind hier, um uns dir hinzugeben. Wir sind hier, um zu sagen, Gott, uns ist es ernst. Wir sind hier, um zu sagen, Gott, berühre uns, berühre unser Herz. Gott, wir sind hier, um zu sagen, wir wollen beten und wir wollen fasten. Gott, wir sind hier, um zu sagen, wir wollen tun, wir wollen uns aufmachen, aber nicht blind, sondern Gott, wir wollen das tun, was du uns sagst. So hör unsere Bitten, hör unser Schreien. Gott, wir bitten dich, sehe unsere Ernsthaftigkeit. Schenke du Durchbrüche im Namen Jesus. Dafür danken wir dir. Du bist gut.
Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.